In der Endzeitreden innen sagt Jesus einmal genau das. Und er zusammen ist mit seinen Jüngern, und die Endzeitreden, die gehen wirklich an seine Jünger, das war nicht das Volk. Und er sagt ihnen, ich habe es euch vorausgesagt. Ich habe es euch im Fall gesagt. Und als ich das gelesen habe, musste ich an die Luzi und an mich denken, an unsere Ehe, wie das dort beim Lesen funktioniert. Ich habe vielleicht etwas abgemacht, am Dienstag für den Freitag und am Donnerstag sagen sie, gell, Schatz, das kommt dann. Und sagt, du hast nie etwas gesagt und so. Und ich, doch, ich habe es gesagt. Nein, du hast nichts gesagt. Sie kann sehr bestimmt sein. Doch, vielleicht hast du es wieder vergessen. Nein, du hast nichts gesagt. Umgekehrt läuft das auch so. Oder du hast nicht zugelassen. Oder? Genau. Ich weiß nicht, ob das eine Alterserscheinung ist. Also ich mag mich nicht erinnern, dass wir das früher auch so hatten. Ja, ich habe es euch gesagt, ich habe es dir dreimal gesagt, lass es nie zu. Und Jesus hat seinen Jüngern auch gesagt, hey, im Fall, wenn es dann so weit ist, erinnert ihr euch, ich habe es euch gesagt. Und er hat seine Freunde und seine Nachfolger nicht im Ungewissen gelassen, was sie in Zukunft erwartet. Auf verschiedene Art und Weise hat er über die Zukunft geredet. Und damit in der Endzeit reden, wir finden das in den ersten drei Evangelien rein, Matthäus, Markus, Lukas. In Matthäus haben wir sogar zwei Kapitel. Ein Kapitel, wo Jesus ein bisschen prophetisch sag ich mal, sagt, was wir laufen. Und das zweite Kapitel, Gleichnis, wo das erläutert und einem näher bringt. Markus und Lukas je ein Kapitel. Und der Johannes mit seinem Evangelium, der macht in vielen eine grosse Ausnahme. Das Evangelium hebt sich ab von den anderen. Er hat keine Endzeitrede. Aber es gibt eine Abschiedsrede von Jesus. Man könnte sagen, letzte Worte, oder? Und es geht sage und schreibe 5 Kapitel. 5 Kapitel Abschiedsrede. Und dort geht es darum, hey, was wird auf euch zukommen? Was wird sein, wenn ich weggehe? Was ist mit dem Heiligen Geist und die ganze Geschichte? Also die Kapitel, Johannes 13 bis 17, die müsst ihr unbedingt einmal lesen. Die sind so kraftvoll, so ermutigend, so inhaltsvoll. Und ich finde, die Sachen gehören zusammen. Die 3 Endzeitreden und die Abschiedsrede von Jesus. Ein wunderbarer Text. Er sagt, hey, ich habe euch vorausgesagt, was das Ende ist vor dem Neuanfang. Und das ist das Tolle, oder? Die Geschichte ist mit dem Ende nicht fertig. Also wenn im Kino am Schluss vom Film einmal noch kommt, ich weiß nicht, ob der heute noch ist, Ende, dann geht im Reich Gottes nochmal ein riesen Kapitel auf. Und dann in diesen sogenannten Endzeitreden, rein, da hat er wirklich mit einer so einer Dringlichkeit zu seinen Jüngern geredet. Und wir schauen mal zusammen so verschiedene Aussagen an. Er hat gesagt, hey, sind wachsam. Nicht keine. Sind wachsam. Sind wachsam. Bleibt standhaft. Sind auf der Hut, sind immer bereit, wenn ich komme. Berauscht euch nicht, hört nicht auf zu beten, lasst euch nicht täuschen und lasst euch nicht von Alltagssorgen gefangen nehmen. Also das sind alles ganz verschiedene Aussagen von Jesus, wo die Dringlichkeit drin ist. Er sagt, hey Leute, und man könnte sich auch fragen, okay, wieso? Wieso muss Jesus diese Sachen alle erwähnen? Er tut sie erwähnen, weil es reale Bedrohungen sind für uns. Man muss ja nur jemanden warnen, wenn etwas rum ist, wo man sich warnen muss. Bei den Kindern läuft nicht über den Fußgängerstreifen. Das muss man machen, wenn man wissen, dass sie sonst das vielleicht machen würden. Und da genau gleich. Er sagt, hey, sind wachsam. Gefahr besteht, dass ihr nicht wachsam seid. Dass man rumtrödelt. Gefahr besteht, dass man nicht standhaft bleibt. Dass man irgendwie den festen Stand verliert und vielleicht ein bisschen rumtaumelt. Gefahr besteht, dass wir nicht mehr auf der Hut sind. Dass es so vieles gibt, was uns einfach ablenkt, was uns vielleicht auch interessiert. Gefahr besteht, dass wir nicht parat sind. Oder Gefahr, dass wir uns berauschen. Und vielleicht ist man da intuitiv, gerade bei Drogen und Alkohol. Aber wir könnten sagen, lasst euch nicht berauschen von Netflix oder exzessive Hobbys oder irgendetwas, das euch gefangen nimmt. Irgendetwas, das euch in Rausch versetzt. Gefahr besteht, dass wir das Beten vergessen, vernachlässigen, dem nicht die Bedeutung zuweisen, die Jesus dem gibt. Und es hat er auch Gefahr besteht, dass er euch täuschen lässt. Und mir hat letztens ein Pastorenkollege erzählt, dass vorletzte Woche jemand die Gemeinde verloren hat, ein Ehepaar. Die sind ein paar Jahrzehnte in dieser Gemeinde gewesen. Sie hat jetzt während dem Lockdown hat sie an der Uni St. Gallen einen Kurs besucht, einen theologischen Kurs. Und nach dem Kurs ist sie zurück und hat das Gespräch mit ihm gewählt und hat gesagt, du, jetzt bin ich an dem Kurs gewesen und jetzt weiss ich endlich, dass die Bibel nur Menschenwort ist. Das ist nichts von Gott und nichts vom Heiligen Geist. Und sie gibt grosse Freiheit und sie verlässt jetzt die Gemeinde. Okay, lasst euch nicht täuschen. Und die Gefahr besteht, dass Alltagssorgen uns einfach fesseln. Einfach fesseln. Kann Geldmangel sein. Krankheit oder 4, 5 Kinder können Alltag sorgen sein. Denkt daran, ich habe es euch vorausgesagt, sagt Jesus. Also Krisenzeiten, wie wir sie jetzt haben, oder technologische Fortschritte, die haben wirklich das Zeug dazu, so auslösen zu sein für Endzeitspekulationen. Und mich würde es nicht verwundern, wenn jene von euch irgendwie mit so Spekulationen in Kontakt gekommen sind, jetzt in dieser Zeit, oder seit dem März. Und das ist auch verständlich. Und das flackert in all diesen Jahrhunderten, ist das immer wieder aufgeflackert in Krisenzeiten. Und ich bin da letztens in LiveNet auf etwas gestossen. Und zwar unter dem Titel Skinmarks und Chips im Kopf machen die Offenbarung greifbarer. LiveNet September in diesem Jahr. Dort war Folgendes zu lesen gewesen. Google arbeitet an einer Tätowierung, welche die Haut in einen Touchpad verwandelt. Und Tesla-Gründer Elon Musk, oder wie man das immer ausspricht, arbeitet an einem Chips fürs Hirn mit dem Ziel, dass Menschen künftig Computer mit ihren Gedanken steuern können. Weiter ist dann jetzt zu lesen gewesen, manche Beobachter erinnern sich aufgrund dieser Entwicklung an die endzeitlichen Worte der Offenbarung. Diese spricht davon, dass in der Endzeit von jedem Menschen verlangt wird, ein Zeichen zu akzeptieren, dass der Ausrichtung auf einen Weltführer gleichkommt. Und viele Christen sind besorgt, dass eine solche Technologie ein Meilenstein in diese Richtung sein könnte. Wollen wir das andere bringen? Genau. Und dann sagt er, seit längerem debattieren Christen über die Bedeutung des Mahlzeichen des Tieres und es bleibt abzuwarten, ob es sich dabei um digitale Tätowierung, ein Mikrochips unter der Haut oder im Schädel, wie gerade von Elon Musk, oder eine biometrische Bezahlung mit der Hand handeln wird. Immer wieder erlebe ich Christen, die auf solche News ängstlich reagieren, so im Sinne, bald ist es soweit. Also vielleicht ist das euch das auch schon begegnet. Immer wenn es eben eine Krise gibt oder eine technische Innovation, die in diese Richtung könnte gehen, taucht das so ein bisschen auf, oh, ist jetzt das, kommt jetzt der Moment, wo ich mich entscheiden muss, für Jesus oder dagegen? Und meistens ist es nicht einfach so zur Kenntnis nehmen, aha, die haben etwas Neues erfunden. Sondern da ist immer so ein bisschen ein Hauch von Ängstlichkeit drin. Ist es jetzt so weit? Und dort hinein sagt Jesus, hey, sind einfach nicht verwundert. Was verwundert ihr euch Menschen immer wieder über derartige Sachen? Und bleibt dort hängen. Verschreckt nicht. Schaut hin, aber bleibt nicht hängen. Wir sollen nicht blind das Leben gehen. Wir sollen anschauen. Aber wir sollen nicht hängen bleiben. Unser Herz und unsere Gedanken sollen dort nicht hängen bleiben. Und lasst euch nicht in Band ziehen. bei dem Wort kommt mir immer so eine Geschichte aus dem Mogli zu sehen, aus dem Film. Das ist von einem Baum. Nein, kommt eine Schlange zum Mogli. Wer kennt den Mogli? Ah, Gott sei Dank. Ich müsste eine andere Geschichte nehmen. Genau. Und dann kommt eine Schlange so und bezirbt den Mogli und zzzz, hypnotisiert ihn, oder? Und er ist völlig im Bann und so, okay, das ist Bann. Also lasst euch nicht in Bann nehmen von dortigen News, von dortigen Nachrichten. Schaut an, bleibt nicht hängen. Und dann bringt Jesus etwas, wo dem allem entgegenläuft. Komplett. Er sagt etwas ganz Krasses, wieder einmal mehr. Er sagt, übrigens, wenn all das passiert, was ich euch jetzt erzählt habe, dann flieht in die Höhlen und versteckt. Nein, da steht ja. Ah, wenn all die Sachen passieren, richtet euch auf, fasset Mut, noch immer heisst, fasset neue Mut, dann eure Erlösung kommt immer näher. Gut, man wartet schon 2000 Jahre auf das, dass Jesus wiederkommt. Ich wäre froh, er würde mal eine Erklärung abgeben, wenn wir im Himmel sind. Aber das ist so etwas anderes. Eigentlich sind all diese Sachen, all das, was auf unserer Welt läuft, hat auch das Zeug dazu, dass wir nicht nur äußerlich die Schultern hängen lassen und vielleicht auch den Kopf, sondern dass unsere Seele, unser Herz, dass das auch schlaff wird. Und dann sagt Jesus, hey, aber im Reich Gottes ist es ganz anders. Wenn ihr merkt, dass das kommt, dann richtet euch auf. Richtet euch auf. Das ist völlig gegen den Mainstream, oder? Das ist völlig gegen all das, was die Gesellschaft vielleicht macht oder lebt. Und sagt, umfasst neue Mut, denn eure Erlösung ist näher. Was für eine Aussage? Meine, passiert das wirklich bei dir und bei mir? Wenn wir wieder so etwas hören oder so etwas lesen, oder? Strafen wir uns, strecken wir uns jedes Mal durch. Aber das wäre echt das, was Jesus sagt. Er sagt, hey, wenn du etwas siehst oder hörst, streck dich durch, fass neue Mut. Das ist paradox. Aber das ist eben Reich Gottes. Also wenn die Welt sich ängstig und sorgenvoll in die Zukunft schaut, sollen wir uns aufrichten und neue Mut fassen, weil der alte Mut geht manchmal plötzlich vorbei. Gell? Man kann ja Mut nicht einfach mieten bis ans Lebensende. Du kannst nicht leisen. Du kannst den Mut nicht leisen. Irgendwann hast du mal Mut und dann ist er da. Und manchmal sind die Umstände so, dass es den nachher verbraucht. Und darum brauchen wir auch immer wieder neue Mut. Und Jesus sagt, hey, fasset neue Mut. Fasset immer wieder neue Mut. Und diese ganze Geschichte hat mich einfach auch an eine meiner letzten Predigen erinnert, von Ende August, unter dem Thema «Macht euch auf und schaut auf». Als ich nochmal hier vorbeigekommen bin, hat es mich einfach wieder neu gefreut und auch beeindruckt. Die Predigt ist aus einer gemeinsamen Gebetszeit entstanden, wo wir auf Gott gehört haben. So ähnlich wie vielleicht am Anfang, Jesus, möchtest du uns noch etwas sagen? Und es sind nur die paar Worte, «Macht euch auf und schaut auf». Die kann man nachhören auf unserer Webseite. Das ist eine von den wenigen von mir, die ich empfehlen würde. Genau. Macht euch auf. Vielleicht kennt ihr das Bild, ihr seid am Wandern oder sonst am Spazieren, dann macht ihr eine Pause, ihr zieht die Jacken ab und packt den Rucksack aus und breitet euch aus und knabbert euch ein Sandwich und trinkt irgendetwas Gutes. Und irgendwann sagt der, der verantwortlich ist für die Wanderung, hey, Aufbruch, wir machen euch auf, wir machen uns wieder auf und dann tust du wieder alles zusammenpacken. Oder? Und das ist etwas, ein Wort, das ich wirklich von Gott bekommen habe, für uns als Gemeinde in dieser Zeit, macht euch auf. Macht euch auf. Aus was heraus denn? Es sind verschiedene Sachen. Sie können sie machen euch auf aus Trägheit heraus. Zu dem neigen wir, ohne dass wir uns anstrengen müssen, dass wir träge werden. Oder? Dann macht euch auf. Hängen nicht so faul rum. Das hat nichts damit zu tun, dass man mal chillen und abhängen soll. Aber wenn das nicht mehr aufhört, dann musst du irgendwann wieder mal aufbrechen, auch im Glauben. Macht euch auf, auch aus Passivität heraus. Vielleicht lebst du deinen Glauben ziemlich passiv. Du hast einfach Glaubensüberzeugungen, aber die haben vielleicht gar nicht so viel mit deinem Alltag zu tun, mit deiner Ehe, mit deiner Familie, mit deinem Job und so. Also aufbrechen, macht euch auf aus Trägheit heraus oder aus Passivität. Es könnte aber auch anders sein. Das heisst, macht euch auf, aus eurer Geschäftigkeit heraus. Man kann sich auch in der Geschäftigkeit verlieren. Man kann in der Geschäftigkeit den Fokus verlieren auf Jesus. Und da kann verschiedene Gründe haben. Ich weiss von vielen, die durch die Arbeitswelt enorm gestresst sind und dass das einem so einnimmt. Familien mit 2, 3, 4 oder 5 Kindern, die wissen auch, was zu tun haben. Man kann sich sogar dort drin verlieren. Und es gilt für alle, zu sagen, hey, schau aus allem raus, wo dich an dich ankommt, das Leben an dich anschwemmt, schau immer wieder auf, such den Fokus. Macht euch auf, schaut auf zu Jesus. Und das hat so viel mit Entscheidungen zu tun. Gell, die meisten von uns, außer die vielleicht pensioniert sind, oder vielleicht gibt es auch Ausnahmen, die meisten von uns, die werden, da meint sie einfach negativ, auch vom Leben getrieben. Man ist in einem Strom rein und es fließt und man geht und man tut und man hat eine Agenda und all diese Sachen. Schau auf ihn. Genau, das wäre das gewesen. So schön. Gut, das kennt ihr, oder? ihr geht irgendwie wandern oder ihr müsst noch immer hin. Ihr seid mit der ÖV unterwegs, dann steht ihr am Bahnhof und ihr habt keine Ahnung, oder nicht am Bahnhof, die wissen, wo ihr sind. Die sind vielleicht in einem Parkhaus und die wissen nicht, wo in der Stadt dass sie sind. Und dann sind die für so eine Tafel sehr froh. Die sagen nämlich, sie sind hier. Oder? Und viele Menschen, auch wir Christen, wir sind durch den Lockdown mit uns selber, mit unseren Ehen, vielleicht mit unseren Familien konfrontiert worden, auf eine Art, die der normale Alltag sonst nicht zulässt. Und haben festgestellt, dass wir an einem anderen Ort stehen, wie wir gedacht haben. Du hast vielleicht wirklich gemeint, du bist dort. Aber eigentlich bist du dort. Also der Lockdown und das Runterfahren hat so das Zeug, dass wir darüber nachdenken können, wo stehen wir denn eigentlich, wo sind wir eigentlich? Im besten Fall bist du wirklich dort, wo du gedacht hast, du bist. Im weniger guten Fall bist du vielleicht an einem völlig anderen Ort und du entdeckst das und bist vielleicht auch ernüchtert. Und so eine Standortbestimmung, die kann zu ganz verschiedenen Resultaten führen. Ich habe vorhin eine Frau erwähnt, die den Kurs gemacht hat in der Uni St. Gallen und der gleiche Pastorenkollege hat mir erzählt, dass in einer Woche 7 Leute seine Gemeinde verloren haben. 7 Leute. Und aus verschiedensten Gründen. Und ich muss auch schmunzeln, weil ich kenne das aus dem FF, in all diesen über 20 Jahren, wo ich jetzt da bin, aus was für Gründen Leute eine Gemeinde verloren. Er hat gesagt, ein Ehepaar, ein Ehepaar hat mir gesagt, wir gehen, weil der Gottesdienst zu wenig emotional ist. Wird sich irgendjemand dem anschliessen? Nicht? Habe ich auch schon gehört von Leuten hier drin. Nicht von euch, von anderen, die jetzt heute nicht da sind. Dann ist ein Ehepaar gekommen und hat gesagt, wir verlassen die Gemeinde, weil es ist zu wenig liturgisch. Das sind zwei Extrempositionen, oder? Also diese 7 Leute, die haben auch durch die Pause, durch nicht können in den Gottesdienst gehen können, sind Sachen in ihnen aufgestiegen, die wahrscheinlich, mit grosser Wahrscheinlichkeit, schon länger da gewesen sind, es aber nicht geschafft haben, an die Oberfläche zu kommen. Aber wenn dann die Pause kommt und ein Haufen Sachen wegfallen, plötzlich kommt das aus der Niedrigen von unserer Seele oder von unserem Herz, taucht das auf. Und das ist eigentlich gut, das ist wirklich gut. Das sind gute Prozesse. Das waren jetzt negative Beispiele gewesen, aber es gibt auch ein gutes, das ich euch vorlesen möchte. Wir hatten ja vor einer Weile ein Forum gehabt, und dort ist es darum gegangen, unter anderem um unser Schutzkonzept, das wir hier haben und auch, warum wir bis Ende Jahr nur 2 Gottesdienste im Monat haben. Und dann war da eine Person, die nicht dabei sein konnte, hat aber so gleich ein dringliches Anliegen gehabt, dass sie mir eben etwas geschrieben hat. Und lasst mich euch das mal vorlesen. Schon lange und immer wieder mache ich mir Gedanken über unser Gemeindeleben. Halleluja, die Gemeindeleitung freut sich. Ja, das ist jemand, der mitdenkt und Verantwortung übernimmt. Über unser Gemeindeleben, über mein eigenes Glaubensleben, während Corona, aber auch jetzt, wo die Lockerungen mit Schutzkonzept laufen. Eins wurde mir während der Corona-Zeit klar, dass ich, und ich klammere wahrscheinlich auch andere, nicht mehr so weitermachen will in meinem Leben. Ich dachte, ui, was, Suizid gefördert, geht aus der Gemeinde, was will sie nicht mehr, was ist los? Ich will nicht mehr so mit Anführungs- und Schlusszeichen weitermachen. In meinem Leben, was vieles beinhaltet, auf das ich aber jetzt nicht eingehen will, diese Gedanken bewege ich nach wie vor für mich persönlich, aber auch für unsere Gemeinde. Um es kurz zu fassen, ich bewege seit längerer Zeit den Wunsch, oder den Gedanken von Kleingruppen, Hauskreisen, Hausgemeinde oder wie man dem auch immer sagen will. Ob es Gruppen sind, die sich zu einem Thema treffen oder Gruppen, die in einem Quartier wohnen. Altersdurchmischte Gruppen. Ich finde es wirklich eine super Ergänzung zu den Gottesdiensten und jetzt vor allem in dieser Zeit, wo wir im Monat noch 2 haben, da wäre die Idee, könnten wir nicht dann, wenn kein GD ist, uns irgendwie in Gruppen treffen. Aber was mir wirklich gefallen hat, eins wurde mir während der Corona-Zeit klar, ich will nicht mehr so weitermachen in meinem Leben. Also das ist ein positives Beispiel, da merkst du, das Vakuum, das wir zum Teil auch bewusst erzeugen, dass wir nur zwei Gottesdienste machen. Das Wachstum, das tut doch am einen oder anderen Ort, stoßen Sachen auf. Angefangen vielleicht so von Ärger oder Verlust oder dann komme ich nicht mehr zu viele Gottesdienste, weil ich am Wochenende arbeite, bis zu so Sachen. So eine Standortbestimmung. Ich finde es ein sehr gutes Beispiel zum Thema, macht euch auf und schaut auf. Und die Frage ist ja, wo stehst du heute? Es gibt in der Psychologie eine Aussage, wenn du angegriffen wirst von einem Muni, sage ich jetzt mal, du hast eine Realgefahr vor dir. Irgendetwas, das dir Angst macht. Und in der Psychologie, du kannst auf drei Arten reagieren. Du kannst angreifen, du kannst erstarren oder deine Beine nehmen und fliehen. Und es wäre spannend zu hören, was die Zeit mit euch gemacht hat. Die Herausforderung. Hat die Herausforderung dich so herausgefordert, dass du in Angriff über bist? Was denn das unter dem Strich auch immer heisst? Du hast erst recht mit Jesus, erst recht aufschauen, aufrichten, erst recht neuen Mut fassen. Wenn du eine Kämpfernatur bist, einfach so schon, dann neigst du vielleicht eher zu dem. Wenn du vielleicht eher so ein bisschen zu der schwermütigen Abteilung gehörst, gell, so Sachen, das gehört zu unserer Persönlichkeit, dann bist du vielleicht auf der Flucht. Es geht noch einen vierten Weg, aber da komme ich am Schluss drauf. Aber die Frage ist, wie hast du gestartet? Bist du angriffig? Ich finde, die Person, die ist angriffig. Die wird nichts abrennen lassen, die wird nichts anstehen lassen. Und sie hat es so nicht mehr. Gut, sie hat gesagt, sie hat schon vor Corona angefangen. Oder bist du erstarrt? Das ist einmal das mit dem Bann. Es gibt Tiere, das ist ihre Strategie, dass sie einfach einen auf tot machen, wenn eine Gefahr kommt. Und bei denen funktioniert das scheinbar. Ich habe schon gelesen, dass man das auch bei Bären machen kann oder so. Oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich will es nicht unbedingt ausprobieren. Aber vielleicht bist du erstarrt, bist du in deinem Glauben erstarrt? Ist das so ein bisschen eine Eiszeit reingekommen? Oder bist du geflohen? Das ist so die dritte Möglichkeit. Du bist geflohen. Irgendwo hin, keine Ahnung. Also man muss nicht einmal geografisch fliehen. Eben, man kann auch Netflix fliehen oder man kann ins Essen fliehen oder übermäßigen Alkoholkonsum oder ein bisschen mehr Sex, was auch immer. Man kann überall hin fliehen. Was denkst du? Wo würdest du dich hin tun? Ich wollte euch noch das vierte sagen. Das ist nicht Psychologie, das habe ich selber erfunden. Oder du gehst unbeirrt deinen Weg weiter. Verstehst du? Du bist vor Corona schon gut drauf gewesen, mit Jesus, mit deinen Mitmenschen, mit den Menschen, die uns nicht kennen. Du bist gut drauf gewesen, du hast Fahrt gehabt. Wenn du hinterher geschaut hast, hast du Kielwasser gehabt. Und dann kommt die Krise und es kommt der Sturm und du hast den Motor nicht gerostelt und du gehst durch die Wellen durch, Corona geht vorbei. Und wenn dich jemand fragt, hat sich etwas geändert, sagst du, nein, können wir Vollgas gehabt. Das ist auch möglich. Absolut. Zu welcher Sorte würdest du dich zählen? Das sind wichtige Fragen, die wir unbedingt für uns beantworten sollten. Wie habe ich auf das reagiert? Wie habe ich auf die Krise reagiert? Das ist ja gar noch nicht vorbei. Wahrscheinlich ist das relativ einfach für sich selber beantworten. Und wenn du trotzdem findest, hey, das ist jetzt noch schwierig, ich weiß nicht, ja. Das Umfeld nimmt ja das manchmal auch wahr, gell? Du könntest zum Beispiel deine Frau oder deinen Mann fragen, deine Kinder oder deine Freunde sagen, hey, weißt du das Gefühl, dass ich getroffen bin? Also für die, die es wirklich nicht selber herausfinden. Aber eins ist klar, mit dem möchte ich schliessen, eins ist klar, ich denke, besonders in herausfordernden Zeiten brauchen wir Weggefährten. Ich habe der ersten und zweiten Predigt nach unserer fünfmonatigen Pause über die Sachen geredet, über Beziehungen, über den Wert von Beziehungen, über die Qualität von Beziehungen. Und eins ist klar, wir brauchen Weggefährten. Auch in guten Zeiten, aber besonders wenn es drunter und drüber geht, brauchen wir Leute um uns herum, die uns stützen, die uns inspirieren, weil wir umgekehrt das auch machen. Und der Heilige Geist lebt in uns hinein und hat uns Gaben gegeben. Und er hat dir, Charlie, vielleicht Gaben gegeben, die Lisbeth nicht hat. Und Lisbeth hat Tätige, die du nicht hast. Genau. Und das hat Gott genau so wollen. Er hat keinen Batman wollen. Er hat keinen Superman wollen. Kein Mr. Amerika. Sondern er hat gesagt, er hat gefunden, ich gebe nur allen ein bisschen etwas, damit sie voneinander abhängig sind. Und wenn sie dann merken, wie cool das ist, wenn man mit Weggefährten unterwegs ist und wie das fängt an zu spielen. Und die Freude, die dort aufkommt und die Sicherheit und wie der Glaube gestärkt wird. Das ist die Strategie von Gott. Es hat auch schon jemanden gegeben, dass jemand, wo ich finde, wo Gott sehr gut gehört, Gott nicht gehört hat. Und dann haben wir irgendwie über das geredet. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Das ist vielleicht gut. Wenn du alles selber könntest holen, brauchst du gar niemand anders. Wie wäre es, wenn du mal in die Schleife gehst? Die bietet prophetisches Losen an, prophetisches Gebet. Geh doch mal dort hin. Also, was man in dieser Zeit braucht, sind Weggefährten. Und dort ist wirklich die Frage, hast du das? Haben wir das? Haben wir Weggefährten? Merkt, das ist für die Luzi und mich auch ein bisschen ein schmerzliches Thema. Wo wir vor 20, 23 Jahren eingestiegen sind mit der Gemeinde, ganz viele Leute aus dem Best-Hop und so, haben wir sehr viele, sehr tiefe Beziehungen gehabt, die über Jahre entstanden sind. Und dann merkst du, plötzlich gibt es mal eine Zeit, wo die Leute entweder weggezogen sind, wegen Job oder was auch immer, oder die Gemeinde verloren haben, wenn man verschiedener Meinung ist. Und wir haben so langjährige Freunde verloren. Und jedes, der schon mal noch einmal hingezügelt hat, weiss, so gute Beziehungen, da baust du nicht über Nacht auf. Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, wie viel Zeit das es gebraucht hat, ob du das merkst oder nicht, dass man zu guten Beziehungen kommt. Und darum die Weggefährten. Was sind deine Weggefährten? Und damit was für Leute bist du unterwegs? Aber wir brauchen das wirklich. Und wenn du denkst, nein, ich bin mit mir selber zufrieden und ich genüge mir selber, dann ist das schön, dass du allein sein kannst. Weil jemand hat mal gesagt, können allein sein ist die Voraussetzung auch zum Gemeinschaft haben. Wenn du mit dir selber nicht klarkommst, bist du auf einer Gemeinschaft nicht gerade eine Bereicherung. Und dann hat es mich schon auch ernüchtert, als dann jemand aus unserer Gemeinde mal gesagt hat, hey, ich habe während dem Lockdown mit niemandem Kontakt gehabt. Und sie ist keine introvertierte Person. Ich habe während dem Lockdown mit niemandem aus der Gemeinde Kontakt gehabt. Gut, der Josef hat etwas ins Netz gestellt und per WhatsApp geschickt. Ich weiss nicht, ob sie darunter gelitten hat oder wieso sie das genau gesagt hat, aber ich habe gedacht, hey, kann das sein? Weil ich habe mir am Anfang schon überlegt, oder mir als Gemeindeleitung auch, hey, wie gut sind ihr miteinander vernetzt? Wir sind ja eine kleine Schar. Wie gut sind wir miteinander vernetzt? Wenn so ein zentrales Ding wie der Gottesdienst ausfällt oder man sich nicht treffen darf, was bleibt an Beziehungen? Was bleibt an Beziehungen? Und dann vielleicht mit einer gewissen Ernüchterung feststellen, dass vieles einfach Interessengemeinschaften gewesen sind und gar nicht so Herz-zu-Herz-Dinger, oder? Komme, was wolle, ich einfach Freunde. Diesen Gedanken schließe ich jetzt.